Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com/Mike. That's American-Giant.com/Mike.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und es sind nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Und ich freue mich auf einen Mann, der schon mal in diesem Podcast war. Einer der wenigen, der doppelt da war. Und der am Sonntag und auch danach voraussichtlich eine wichtige Rolle spielen wird. Christian Lindner ist da.
Hallo, Herr Heider.
Wolfgang Kubicki, den habe ich gerade getroffen vor ein paar Tagen. Und da sagte er, er geht völlig entspannt in den Sonntag. Er sei selten so unaufgeregt gewesen wie vor dieser Wahl. Geht's Ihnen ähnlich?
Nein, mir geht's nicht ähnlich, denn ich sorge mich um die weitere Richtung, die unser Land nimmt. Ja, die FDP hat erfreuliche Umfragezahlen. Die FDP hat einen Mitgliederrekord. Die FDP ist mit sich im Reinen. Wir wissen, was wir wollen. Wir sind geschlossen. Also für uns selbst ist die Lage aussichtsreich, aber was wird nach der Wahl sein? Ich bin in Sorge, dass in Deutschland ein Linksdrift bevorstehen könnte und den wollen wir verhindern. Angesichts der gegenwärtigen Schwäche der Union kommt uns da auch eine besondere Rolle zu, eine Rolle, wie wir sie in der Vergangenheit vielleicht nicht hatten.
Macht Ihnen wirklich Linksruck? Man zuckt immer so und denkt, die Linkspartei, vielleicht kommt sie gar nicht rein und wenn, dann kommt sie auf 6%. Macht Ihnen das Sorge?
Entschuldigung, Linksruck ist für mich auch ein starkes Ergebnis der Grünen, die entgegen des bürgerlichen Auftretens viele Vorschläge haben, die unsere Freiheit einschränken. Frau Baerbock hat ja gerade am Sonntag im Triell nochmal ein Loblied auf Verbote angestimmt. Und auch in der SPD gibt es Kevin Kühnert und Saskia Esken, die von höheren Steuern bis zur Enteignung alles im Programm haben.
Kommen wir mal auf diesen Wahlkampf zurück. Was war für Sie die größten Überraschungen im Wahlkampf?
Die inhaltliche Unschärfe der CDU. Lange war offen, sind sie für Steuerentlastung oder offen für Steuererhöhung. Markus Söder, der an der Schuldenbremse etwas verändern will. Dabei haben wir schon Inflationsrisiken. Das war überraschend. Mhm. Und auch bei den Grünen hat mich überrascht, wie sie den Wahlkampf eröffnet haben.
Weil sie so unvorbereitet wirkten?
Ja, weil es auch dort dann lange nicht um Themen ging und jetzt am Schluss die Grünen doch wieder in ihrer alten Spur sind. Also es geht sehr viel um Verbote. Und das, was ich eigentlich interessant fand, die Frage der Erneuerung der Gesellschaft mit einem Optimismus anzugehen, mit anderen politischen Inhalten, das ist leider nicht mehr stark vertreten. Das haben wir jetzt, also wir sprechen über Erneuerung der Gesellschaft, Klimaschutz als eine Technologieaufgabe, über mehr Freiheiten in der Gesellschaft, die Grünen nicht mehr.
Jetzt kommt der Kaffee, weil Sie haben so schön gesagt, man muss viel Kaffee trinken, weil als Politiker hat man nur eine Erststimme im Wahlkampf.
Ja, vielen Dank.
Und die?
Ja, genau, man hat eine Erststimme, anders als am Wahltag, wo es auch eine Zweitstimme gibt. Und deshalb in der Tat ist für mich eine alte Erfahrung, was Warmes ab und an trinken. Das ist zumindest für meine Stimmbänder gut.
Und das habe ich gedacht, als ich zwischenzeitlich bei gewissen Auftritten mal die Kandidaten gesehen habe, Das ist brutal, ne? Ist es noch brutaler? Man hat ja gedacht, dieser Wahlkampf wird vor allen Dingen digital. Aber ich kann mir vorstellen, es kommt einfach das, was sie digital machen müssen, noch obendrauf zu dem, was sie sowieso immer schon gemacht haben an Präsenzgeschichten.
Also, ich stimme Ihnen zu. Ja. Es gibt jetzt auch wieder die Kundgebungen und Events. Die sind auch etwas dichter sogar noch als sonst, weil pandemiebedingt sich die Wahlkampfzeit in den Sälen und auf den Plätzen reduziert hat. Und dazu kommen jetzt sehr viele kleine digitale Anlässe. Das hängt vielleicht auch mit Lernerfahrungen aus der Corona-Zeit zusammen, was alles digital geht, welche hybriden Veranstaltungen möglich sind. Und die kommen add-on. Das macht das dieses Jahr doch sehr physisch spannend. Das ist eine sportive Herausforderung.
Olaf Scholz hat das gesagt, er trinkt seit März keinen Alkohol mehr. Ich glaube, er nimmt quasi keinen Zucker mehr zu sich. Er hat auch abgenommen, er macht viel Sport. Ist das tatsächlich so etwas, wo man sich auch wirklich wie ein Sportler verhalten muss, um das durchzustehen?
In meinem Fall kann ich das jetzt so nicht bestätigen, dass sich all das so krass verändert. Ich komme im Wahlkampf eher nicht zu viel Sport, sondern mein Sport ist, drei Reden auf Plätzen zu halten. Mhm. Ja, Sie schmunzeln, aber es ist tatsächlich ist so.
Sport,
ja,
meine ich, genau.
Sie eine Stunde, 2000 Leute, eine Stunde und du sprichst frei, argumentierst, es kommen Zurufe, man reagiert spontan, es kommt tagesaktuell was dazu. Du bist also konzentriert und man muss auch sehr artikuliert sprechen auf so einem Platz, damit alleine die Akustik funktioniert. Und wenn ich die Stunde gesprochen habe, dann sind auch viele Leute da, die wollen ein Selfie machen. Nach anderthalb Stunden, wenn ich ins Auto steige zum nächsten Ort, dann kann ich im Grunde, müsste ich eigentlich duschen, mindestens das Hemd wechseln.
Zurück zum Wahlkampf. Gab es einen Wendepunkt im Wahlkampf? Wenn man sich die Umfragen anguckt, gab es den? Nämlich irgendwann entkoppelte sich die Entwicklung der Zahlen der SPD von denen der CDU. Das heißt, sie entkoppeln sich eigentlich nicht so, sondern sie wechselten einfach nur die Richtung. Die Kopplung war da, die CDU ging nach unten, die SPD ging nach oben. Gab es für Sie einen Wendepunkt?
Gewiss kam sehr viel negative Berichterstattung über Herrn Laschet nach bestimmten Auftritten dort in den Gebieten der Flutkatastrophe. Für mich persönlich ist allerdings in diesem ganzen Wahlkampf störend, wie sehr wir über die Plagiate in dem Sachbuch von Frau Baerbock sprechen und Haltungsnoten verteilen, weil wir haben über wichtige Zukunftsfragen zu sprechen, Herr Haider. Es geht darum, erstens den wirtschaftlichen Aufschwung zu verstärken. Italien wächst besser raus aus der Corona-Krise als Deutschland. Das ist für Jobs und Zukunft kein gutes Zeichen. Zweitens, der Klimaschutz als Technologieaufgabe, nicht als Ausdruck einer Politik des Verzichts, die weltweit nie Vorbild sein könnte. Drittens, Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen und der Rente. Viertens, Aufstiegsversprechen durch Bildung. Fünftens, Beschleunigung der Digitalisierung. Also ich nenne nur jetzt mal diese fünf Mega-Aufgaben, die lange liegen geblieben sind. Und darüber wird ganz wenig gesprochen. In den Triels taucht etwa das Thema Rente so gut wie gar nicht auf.
Bildung auch nicht, ne? Ich habe Bildung.
Bildung gar nicht.
Genau.
Habe ich noch. Wichtigste gesellschaftspolitische Herausforderung tauchte nicht auf. Und in Wirtschaftsdingen, wo also der Wohlstand herkommen soll, den wir verteilen. Es wird gerne gesprochen über soziale und ökologische Ziele, aber über das wirtschaftliche Fundament nicht. Das erschöpft sich dann in der Diskussion, willst du Steuererhöhungen oder nicht? Aber mit Steuererhöhungen auf eine Wirtschaftskrise zu antworten, leuchtet mir nicht ein.
Aber das zeigt doch, wenn Sie sagen, dieser Wendepunkt, und das sehen ja viele so, ein Wendepunkt war das Verhalten von Armin Laschet in der Flutkatastrophe. By the way, wissen Sie, worüber er eigentlich gelacht hat? Hat er das irgendwo schon mal erzählt?
Nein, aber ich will mich an dieser Diskussion auch deshalb nicht beteiligen, weil wir so ernste Fragen im Land haben und diese, ich sage mal, eher oberflächliche Betrachtung für mich ablenkt davon. Und wenn man Olaf Scholz rühmt für seinen Wahlkampf, indem er ja versucht, möglichst nichts zu sagen, indem er versucht, das Kunststück zu verbringen, Saskia Esken und Kevin Kühnert möglichst gut vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Also wenn das schon die Qualität im Wahlkampf ist und nicht inhaltliche Auseinandersetzung, dann muss ich sagen, ist das keine gelungene Debatte, kein gelungenes Gespräch über die Zukunft der Gesellschaft, das wir seit einigen Wochen miteinander in Deutschland führen.
Aber ist es nicht so, dass es auch genauso wichtig ist, dass man das Gefühl hat, derjenige, diejenige, die Kanzlerin wird, die nimmt die Sache ernst. Und dann darf einem doch im Ernst so etwas, wie es Armin Laschet passiert ist, nämlich in einer solchen hochtraurigen Situation, sich auf die Schenkel zu klopfen, mehr oder weniger, das darf einfach nicht passieren, oder?
Ich bin für menschliche Maßstäbe und wenn ich es richtig überliefert bekommen habe, hatte ja auch der Herr Bundespräsident einen solchen Moment am gleichen Anlass. Ich bin für menschliche Maßstäbe und wenn ich sehe, dass auf der einen Seite Herr Scholz die Steuern erhöhen will und auf der anderen Seite Herr Laschet eher die Wirtschaft von ärgerlicher Bürokratie entfesseln will, dann ist mir diese Unterscheidung wichtig.
Aber wissen Sie was, da muss ich sagen, da könnte ich manchmal, da fällt mir nicht so ein, wenn Armin Laschet nach 16 Jahren CDU-geführter Regierung auf die Frage, was ist das Erste, was Sie machen werden, wenn Sie Kanzler sind, antwortet, wir müssen Bürokratie abbauen. Ich bin jetzt ungefähr 30 Jahre im Journalismus und jeder Politiker vor jeder Wahl sagt, wir müssen Bürokratie abbauen. Und wenn man dann mal selber als Bürger unterwegs ist und zum Beispiel eine kleine KG gründet oder irgendeine kleine Firma, dann wissen Sie, dass das Gegenteil richtig ist, dass Sie in den ersten 2-3 Wochen so viel Post kriegen, wie Sie in Ihrem Leben noch nie bekommen haben und denken, oh Gott, ich habe was falsch gemacht, gründe nie eine Firma. Das ist, ich finde es so armselig, weil die Partei hätte 16 Jahre Zeit gehabt, das zu tun.
Naja, aber das wäre ja kein Grund zur Wahl der SPD, denn von den 16 Jahren auch, war ja 12 die SPD dabei.
Aber wenigstens sagt Olaf Scholz jetzt nicht,
Olaf Scholz sagt in jedem Statement, wir müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Hat er recht, aber die SPD war 12 Jahre dabei und in den letzten 4 Jahren mit der Umweltministerin Svenja Schulze auch genau auf dem Platz, wo man das hätte tun können. Nichts ist passiert. Also ich verstehe Ihre Unduldsamkeit, aber ich würde Sie dann aber mit...
Gilt für beide, nein, es gilt für beide. Ich finde für jeden Politiker, der jetzt noch sagt, wir müssen Bürokratie abbauen, da sagt man, Leute, das erzählt ihr alle seit 30, 40 Jahren und es tut sich nichts.
Nee, es gibt dort schon einen Unterschied, denn in Nordrhein-Westfalen, wo Herr Laschet mit der FDP regiert, haben wir jetzt gerade das 5. sogenannte Entfesselungsgesetz beschlossen. Da wird ganz konkret Bürokratie abgebaut. Sie sprachen gerade von der Unternehmensgründung, Gewerbeanmeldung in Nordrhein-Westfalen digitalisiert. Also da ist tatsächlich jetzt etwas passiert in NRW. Und ich mag auch den Gedanken, dass Herr Laschet die politischen Projekte seines FDP-Wirtschaftsministers auf der Bundesebene in das CDU-Programm übernommen hat. Allerdings meine ich, dass man dann auf der Bundesebene auch direkt das Original wählen kann, nämlich uns.
Hätten Sie gedacht, dass Sie zu diesem Zeitpunkt des Wahlkampfs so viel über Olaf Scholz reden würden? Ich hatte neulich Jens Spahn in diesem Podcast und der hat gesagt, naja, wir hatten gar keinen Plan zu Olaf Scholz, weil wir dachten, dass die SPD da bei 14-15% eingemauert bleibt. Wir haben uns konzentriert in all unserer Strategie auf Annalena Baerbock und die Grünen.
Ja, da hat es einen Austausch gegeben bei SPD und Grünen. Das ist ganz sicher so und das werden die Grünen für sich aufbereiten, wie es dazu kam. Aber Sie verstehen vermutlich, dass jetzt meine Hauptsorge nicht den geschätzten Mitbewerberinnen und Mitbewerbern gilt, sondern der Frage, wie geht's in Deutschland weiter? Und da eben sehe ich, dass SPD und Grüne offen flirten mit der Linkspartei. 75% Spitzensteuersatz, Enteignung von Privaten und Ausscheiden aus der NATO. Und trotzdem gibt es kein klares Wort mit der Linken nicht bei SPD und Grünen. Und auf der anderen Seite eben inhaltliche Unschärfe und Schwäche bei der Union. Das sind keine für mich sehr, sehr beruhigenden Perspektiven. Und deshalb gehen wir eben auch so motiviert in diesen Wahlkampf. Ich bin ja heute hier in Hamburg nicht nur bei Ihnen zu Gast, sondern wir haben gleich ja auch noch eine Kundgebung. Deshalb fahren wir durchs Land und nutzen jedes Mikrofon, um zu sagen, wer in Deutschland weiter eine Politik der Mitte will, Freiheit vor Staat, erwirtschaften vor Verteilen, erfinden vor Verbieten, um das mal so in Koordinaten schlagwortartig zu sagen, der muss uns stark machen jetzt auf diesen letzten Metern.
Finden Sie das mit diesem Ausschließen Finden Sie das wirklich so wichtig? Ich könnte jetzt
bei der Linkspartei und der AfD, ja.
Ja, ich könnte Ihnen jetzt auch zu Ihnen sagen, Herr Lindner, schließen Sie eine Partei mit der SPD und den Grünen aus, weil Sie sagen, die sind viel zu links. Da werden Sie natürlich sagen, nein. Und können Sie nicht auch, also.
Moment, das ist aber ein fundamentaler Unterschied. Das eine ist die Partei von Willy Brandt. Und das andere ist eine Partei, die...
Der Verbote, wie Sie eben gesagt haben.
Ich rede jetzt von der Linkspartei.
Okay.
Hugo Chavez eine Zeit lang als Vorbild angehimmelt hat, zumindest ein Teil dieser Linkspartei. Und da will ich schon einen Unterschied machen. Die FDP schließt aus, dass wir uns beteiligen an einer Linksverschiebung in Deutschland. Wir schließen aus.
So, stopp, damit haben Sie ja, Sie haben ja gesagt, aus, SPD und Grüne, die stehen für Sie für eine Linksverschiebung.
Wir schließen aus höhere Steuern, wir schließen aus ein Aufweichen der Schuldenbremse. Wir wollen, dass Deutschland aus der Mitte regiert wird, ja.
Klingt für mich nicht, als ob Sie jetzt besonders glücklich wären, wenn nach der Wahl Olaf Scholz Sie anrufen würde und zu Gesprächen bitten würde.
Mir fehlt tatsächlich die Fantasie, welches inhaltliche Angebot er der FDP machen könnte, das für uns attraktiv ist und das zugleich von Saskia Esken, Kevin Kühnert, Toni Hofreiter und Jürgen Trittin akzeptiert würde. Man muss ja in Erinnerung rufen, Herr Haider, auch wenn Olaf Scholz heute davon spricht, er sei ein Sozialliberaler. Hier in Hamburg vor einigen Jahren hatte er die Chance, sozialliberal zu regieren. Aber Herr Scholz hat dann vor der Bürgerschaftswahl bereits ausgeschlossen, mit der FDP nach der Wahl überhaupt zu reden, weil er sich einseitig auf die Grünen festgelegt hatte. Und das sagt ja auch etwas über seinen persönlichen politischen Standort.
Aber Sie könnten als FDP aus Ihrer Sicht dann das Schlimmste verhindern, wenn Rot-Rot-Grün möglich wäre. Könnten Sie sagen, okay, das zumindest können wir verhindern und in eine Ampel gehen.
Aber Verhinderung ist ein sehr bescheidener Anspruch an Gestaltung. Immer wäre dann ja auch eine Jamaika-Konstellation möglich.
Das stimmt. Wie wichtig ist es für die FDP dieses Mal, wenn sie die Chance hat, auch wirklich zu regieren? Oder ist wieder möglich, dass sie sagen, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, dann gehen wir wieder in Opposition?
Wir wollen gerne regieren. Wir haben ja gerade jetzt in diesen Tagen auch eine vierte Landesregierung in Deutschland gebildet. In Sachsen-Anhalt gibt es jetzt eine sogenannte Deutschland-Koalition, in Schleswig-Holstein bekanntlich Jamaika, in NRW Schwarz-Gelb und eine Ampel wurde unlängst in Rheinland-Pfalz bestätigt. Aber wie 2017 gilt, uns sind Überzeugungen und uns ist unsere Glaubwürdigkeit gegenüber den Menschen wichtiger als individuelle Karrieren. Es ist kein Geheimnis, 2017 war das Angebot auch an mich, ich könnte Vizekanzler und Finanzminister sein, der jüngste aller Zeiten in einer viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Was für ein faszinierendes Angebot war das. Da bin ich nicht frei, auch davon so etwas persönlich attraktiv zu finden. Aber wenn der Preis ist, dass du all das verraten musst, was du den Wählerinnen und Wählern vor der Wahl zugesagt hast, dann ist der Preis zu hoch. Man muss sich auch nach der Wahl noch gebunden fühlen an das, was man vor der Wahl gesagt hat. Kompromisse sind möglich, aber nichts zu erreichen. Nur Stimmen in eine andere Konstellation einzubringen, das ist zu wenig. Das könnte man den eigenen Leuten nicht erklären.
Wobei Ihre Verhandlungsposition auf jeden Fall dieses Mal besser sein wird, weil es gibt nicht eine Partei, sind wir uns eigentlich wahrscheinlich keine Partei gegen, die über 30% hat bei dieser Wahl.
Das stimmt und es kommt noch etwas Zweites hinzu. Sowohl Herr Scholz als auch Armin Laschet, von Armin Laschet wussten wir es sowieso, weil da regieren wir ja in NRW, haben beide gesagt, dass bei den Jamaika-Gesprächen 2017 sicherlich der Fehler gemacht worden ist, zu glauben, die FDP sei nur für Dienstwagen zu haben. Man müsste ihre inhaltlichen Anliegen nicht berücksichtigen. Und das habe ich sowohl bei Herrn Laschet als auch bei Herrn Scholz gehört, dass eine Bereitschaft einfach zu fairer Partnerschaft vorhanden ist. Das heißt also, über Inhalte zu sprechen. Allerdings, diese Bereitschaft zur Fairness kann natürlich nicht überbrücken, dass die Programme sehr unterschiedlich sind. Also,
wo ist die große Bruchstelle? Weil, das hat Wolfgang Kubicki neulich auch gesagt, eigentlich könnte sich ja die FDP und die Grünen, die sollten sich als Erste zusammensetzen, sich auf einen gemeinsamen Kurs einigen und dann kann man gucken, mit wem der beiden großen Mann dann gemeinsam geht. Sind die Grünen die große Sollbruchstelle für Sie oder ist es die SPD?
Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Die Programme sind eben fundamental anders. Also schon schon, das Denken ist fundamental anders, weil sowohl die SPD als auch die Grünen denken vom Staat und wir denken immer vom einzelnen Menschen.
Ein Podcast ist für alle gleich. Die IT-Lösungen von Dell Technologies werden hingegen individuell zugeschnitten. Für Kunden jeder Größe, ob Verbraucher oder Unternehmen und gerade im Business-Bereich bieten die Dell Technologies ExpertInnen IT-Gesamtlösungen, die auch finanziell maßgeschneidert sind und Unternehmen zukunftssicher machen. Dell Technologies nennt das End-to-End-IT-Lösungen, zu denen Notebooks, PCs und leistungsstarke Workstations ebenso gehören wie Server, Storage und Cloud-Solutions und Services, zum Beispiel das Servicepaket Pro Support Plus mit einem Support Assist, der Fehler frühzeitig erkennt. Natürlich haben die Dell Technologies ExpertInnen für Unternehmen auch attraktive Bereitstellungs- und Finanzierungslösungen. Erfährt man alles bei einer kostenlosen telefonischen Beratung unter 0800 7244 869 oder bei einem Online-Chat unter dell.de/KMU-Beratung. Und jetzt weiter viel Spaß.
Und nochmal die Frage, das heißt, auch Jamaika mit den Grünen wäre wieder extrem. Die Grünen sind an sich ein Problem für Sie. Das hat nicht so sehr mit Rot-Grün zu tun, sondern auch, Sie sehen es auch schwierig, wenn es mit zu einer Jamaika-Koalition
Ich sag's umgekehrt. Die Union steht uns inhaltlich wesentlich näher und SPD und Grüne zusammen stehen eben der Linkspartei näher. Der Weg von SPD und Grünen zur Linkspartei ist kürzer als der Weg der FDP zu Rot und Grün und deshalb habe ich gegenwärtig nicht die Fantasie, welches Angebot die machen, wo wir sagen können, gut, das ist eine Politik der Mitte, die könnten wir mit unterstützen. Hier sind Anliegen der FDP enthalten und das, was von dort gefordert ist, ist in einer sinnvollen Weise eingebunden. Also das ist aber auch nicht meine Aufgabe, denn ich will ja nicht Bundeskanzler werden. Inhaltliche Angebote müssen ja diejenigen machen, die Bundeskanzler werden. Die müssen ja auf andere zugehen und sagen, so, das geht. Die FDP ist kompromissbereit. Wie gesagt, wir haben 4 unterschiedliche Koalitionen in den Ländern.
Alles dabei. Spielt es für Sie eine Rolle? Doch, es spielt eine Rolle, ne? Wer stärkste Fraktion wird? Hat also die stärkste?
Nein, spielt keine
tatsächlich
Rolle.
Tatsächlich
nicht. Warum?
Na, weil Sie jetzt erwähnen eben dieses Beispiel 1976, da ist richtig. Nicht der mit der stärksten Fraktion.
1969 auch nicht.
So, aber wenn ich jetzt schlau wäre, wenn ich jetzt in so einem Duell mit Ihnen wäre oder in so einer Diskussion, würde ich sagen, aber in allen anderen Fällen war es halt so.
Ja.
Also wir erinnern uns an Angela Merkel, die dann auch, wo sehr, sehr knapp war mit Gerhard Schröder, die ist trotzdem Bundeskanzlerin geworden.
Ja.
Aber wenn man das Gefühl, also mal, kann man, wenn man als FDP nach der Bundestagswahl guckt und sagt, da ist die Union und die ist definitiv der große Verlierer dieser Wahl, so sieht's aus. Das werden die sein mit dem größten Rückgang. Selbst wenn sie jetzt noch auf 25% kommen, wäre es ein riesiger Rückgang. Ist das da nicht ein eindeutiges Signal aus der Bevölkerung, wir möchten jetzt mal nach 16 Jahren niemanden von der Union an der Spitze haben?
Naja, aber wenn auf der anderen Seite über 70% auch nicht die SPD gewählt haben, vermutlich werden die ja auch unter 30 bleiben, das sind ja ganz andere Verhältnisse als früher. Und schauen Sie, 76 ist ja das Beispiel, das ich neulich auch genannt habe. 1976 hat die CDU zugelegt. Mhm. Helmut Kohl hatte fast die absolute Mehrheit. Die SPD hat verloren, war, glaube ich, am Ende über 5-6 Prozentpunkte hinter CDU und CSU. Und trotzdem blieb Helmut Schmidt Bundeskanzler, weil er eine Koalition hatte.
Aber wie ist das dann ausgegangen? Wissen wir auch alle. Also das ist dann.
Ja, aber das lag an dem Erosionsprozess innerhalb der SPD, allerdings nach dann der nächsten Bundestagswahl 1980. Also das muss man schon noch sagen. Und die Situation ist deshalb auch nochmal anders als damals, noch sehr viel stärker, weil damals waren die Parteien jedenfalls Union wie SPD deutlich bei 40% oder darüber. Ja. Heute reden wir von Parteien, die für sich reklamieren den Führungsanspruch und sie sind unter 30, deutlich unter 30 möglicherweise. Da ist entscheidend, welche Koalitionsoptionen gibt es. Weshalb ich auch diese Trielle etwas aus der Zeit gefallen finde, weil es müsste gesprochen werden und es müsste auch zu sehen sein, wo sind inhaltliche Nähen, Schnittmengen, wer interagiert mit wem. Das war ja immer so eine Idee, wo Teile des amerikanischen Wahlkampfs nach Deutschland geholt worden sind, obwohl bei uns Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten gar nicht zur Wahl stehen, sondern Parteien. Und es ist spätestens jetzt aus der Zeit gefallen.
Man merkt es auch daran, dass ja vor dem Wahlkampf kurz darüber diskutiert wurde, ob man Olaf Scholz überhaupt zulässt. Ne? Weil es ja so aussah, als ob, ne, wir erinnern uns, irgendwie CDU war bei 35%, ja. Irgendwie Grüne war bei 25%. Sie sprechen das gerade mit den Personen an. Es werden Parteien gewählt, aber keine Personen. Aber auch die CDU sagt das ja jetzt gerade immer wieder, weil es ihr zu Pass kommt. Also seien wir ehrlich, wäre Markus Söder Kanzlerkandidat der CDU-CSU gewesen, dann würden wir hier nicht darüber sprechen, ob sie jetzt mit den Grünen oder mit der SPD oder mit den Grünen oder der Union, sondern würden wir damit darüber sprechen, dass es vielleicht reichen würde für Schwarz-Gelb.
Also das kann niemand sagen.
Aber in Wahrheit ist doch, natürlich geht es, das möchte ich damit sagen, natürlich spielt eine Rolle, wer der Spitzenkandidat ist. Das ist ja nicht.
Das spielt sicher, wer der Spitzenkandidat ist, aber wir wählen eben eine Partei und wir wählen nicht einen Kanzler direkt wie etwa in den USA den Präsidenten. Ob die Union mit Markus Söder wirklich sehr viel besser abschneiden würde, kann eben niemand sagen. Wer weiß, was da diskutiert worden wäre, was da gekommen wäre. Das ist immer in der Situation eine Dynamik, eine Eigendynamik.
Aber ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn man mit Leuten spricht und die sagen, ja, es kommt ja auf die Person nicht an, es kommt ja auf die Parteiprogramme an.
Das würde ich so nicht sagen. Es kommt auf vier Dinge an.
Ja.
Erstens auf das Programm. Zweitens auf die langfristige Parteibindung. Drittens auf Person und viertens natürlich auf die Konstellation, auf die taktische Lage, die Regierungsbildung. Es sind immer vier Dinge zusammen: Programm, Bindung, Person und Funktion. Und daraus mischt sich etwas.
Dann müssen Sie mir erklären, warum in der Kampagne der FDP schon eine Person sehr stark im Vordergrund steht und nicht so wie bei der CDU. Da stehen ja, ich will jetzt sagen, nicht die Themen im Vordergrund, aber da taucht ja auf den großen Plakaten, bei mir vorm Haus stehen vier große Plakate, da sind auf zwei Plakaten sind die Kandidaten, nämlich Olaf Scholz und Sie, zu sehen, und auf den anderen beiden Plakaten, das ist von den Linken und von der CDU, von Linken ist, glaube ich, nur Schrift mit irgendeiner Botschaft, Mindestlohn, und dann ist CDU ist gemeinsam schaffen wir das oder so. Also das ist ja schon offensichtlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Die FDP hat sich immer schon dafür entschieden, das stark zu personalisieren mit Ihnen als Figur.
Ja, unsere Wahlkampfleute sind der Meinung, dass die guten Zustimmungswerte für den Spitzenkandidaten nicht hinderlich sind. Und deshalb werde ich da personalisiert von unseren Wahlkampfleuten. Für mich persönlich entscheidend sind aber die Inhalte, denn bei uns wird ja politisches Profil deutlich. Bei uns steht, Freiheit hat Verbündete. Bei uns steht, der Schulweg muss wieder in die Zukunft führen. Bei uns steht, Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung. Bei uns steht, mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.
Oder Make in Germany, wo man dann zwischendurch, da habe ich gedacht, okay, damit schließen Sie eine große Gruppe von Menschen aus, aber die Sie erreichen, erreichen Sie tatsächlich auch damit, oder? Das ist ja, ja schon so eine Sache, wo man kurz Plakat, nachdenken muss.
Das Plakat heißt Wirtschaftswunder Make in Germany. Make
und eben nicht Made.
Genau. Weil damit mit dieser Irritation wollten unsere Kreativen zum Ausdruck bringen, dass wir gegenwärtig nicht auf ein Wirtschaftswunder bauen können, das fertig ist, sondern dass wir es erst wieder schaffen müssen.
Genau, klar.
Und ob das jetzt das eleganteste Englisch ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es erfüllt seinen Zweck. Man stößt sich dran. Und wie gesagt, wir wollen zum Ausdruck bringen, wir sind nicht mehr in einer wirtschaftlich starken Verfassung. USA und China wachsen mit 7-8% aus der Krise raus. Italien mit über 4 und wir eben nicht. Und das hat ja direkte Auswirkungen auf die Stabilität der Sozialsysteme, die Bezahlung von Jobs, die Schaffung neuer Jobs, das Gründungsklima für Start-ups, die Investitionsbereitschaft der Betriebe, etwa in Klimaschutz und Digitalisierung. Wir brauchen wieder ein Wirtschaftswunder.
Interessant ist, wenn man auf die Plakate guckt, man denkt, es ist alles digital, aber die beiden Parteien, die im Moment am besten dastehen, die FDP und die SPD, sie verbessern mich, haben die besten Plakatkampagne. Eindrucksvolle Plakatkampagne, klare Botschaften, klare Farben, gut fotografierte Personen. Also haben die anderen, gerade die CDU, haben sie die Wirkung von Plakaten unterschätzt?
Die CDU hat immer etwas ältlichere Plakate. Ich will allerdings sagen, dass die Grünen auch gut dastehen. Die Enttäuschung, weil sie mal bei 28 waren, jetzt auf irgendwie 16 runtergefallen sind, werden die auch spüren. Nur man muss eben sagen, sie kommen von 9 und jetzt auf 16, ja, stehen schon noch gut da. So viel Objektivität im Wahlkampf ist, glaube ich, erforderlich. Natürlich spielt eine Kampagne insofern eine Rolle, dass man damit auch Botschaften sendet, wie man die Gesellschaft sieht und nach vorne entwirft. Also Plakate, die sehr, sehr einen Trend setzen wollen, auch ästhetisch, drücken aus, dass man auch Gesellschaft erneuern will. Wenn man eher auf, ich sage mal, eine Ästhetik der 90er Jahre setzt, und die CDU würde vielleicht nicht widersprechen, wenn ich das sage, da geht es eher dann um das Bewahren, um die Ansprache der Kernwähler, die Mobilisierung der Anhänger, die sowieso nur CDU wählen oder gar nicht wählen. Naja, und die SPD hat sich für ein sehr dunkles Rot entschieden. Die wollten wohl in der ersten Phase der Kampagne auch die Kernwähler ansprechen. Und vielleicht muss man ja auch sagen, SPD steht bei 25%. Die SPD war allerdings bei Gerhard Schröder auch mal deutlich über 30.
Das stimmt. Sie selber, vor anderthalb Jahren, da gab es dann immer diese ganzen Geschichten, boah, für die nächste Bundestagswahl wird es für die FDP ja schwierig. Da gab es auch mal eine Zeit, wo Sie in den Umfragen bei 6-7% waren.
Wir waren sogar schon mal bei 5.
Genau.
Aber das war während der Pandemie. Während solcher Krisen gibt es einen Effekt. Die Menschen versammeln sich hinter den Regierungen. Das ist nicht nur in Deutschland so, das war nahezu überall auf der Welt so. In der Krise versammeln die Menschen sich hinter der Regierung, wollen Ansage, keine Opposition. Deshalb hatte uns seinerzeit während der Pandemie nicht überrascht, dass es runterging. Wir waren vor der Pandemie Anfang 2020 bei über 10%. Wir haben seit 2017 die Phase gehabt der höchsten stabilen Umfragewerte unserer Geschichte. Also es ist wirklich ein Gewinn an Substanz gewesen in den letzten Jahren. Und dann ging es in der Pandemie runter. Das hat uns nicht beeinflusst und irritiert, sondern wir haben einfach unsere inhaltliche Position vertreten. Sie wissen, die FDP hat niemals die Gefährlichkeit der Pandemie geleugnet. Aber wir haben schon anders als andere auf Freiheit und Grundrechte geachtet mit hoher Sensibilität. Vielleicht muss man sagen, wir hatten auch ein größeres Bewusstsein dafür, dass die Bekämpfung der Pandemie auch einen Preis hat. Kinder und Jugendliche, die nicht in die Schule gehen können, den Anschluss zu verlieren drohen, Menschen, die vereinsamen, der wirtschaftliche Schaden. Und ich habe manchmal insbesondere bei Herrn Tschentscher den Eindruck gehabt und bis heute, dass er die Fragen der Folgen der Pandemiebekämpfung, die Sensibilität für die Freiheit, weniger gewichtet, weshalb mich die Pandemiebekämpfung in Schleswig-Holstein beispielsweise angetan hat. Da war die Sensibilität größer.
Am Ende hat Ihnen die Pandemie geholfen, ist das falsche Stichwort, aber Sie haben in der Pandemie offensichtlich auch neue Freunde und Anhänger gewonnen.
Ich würde etwas anders akzentuieren. Wir haben unseren Charakter gezeigt. Die FDP ist eine staatstragende, verantwortungsbewusste Partei. Es unterscheidet uns von AfD und Linker. Und auf der anderen Seite im demokratischen Zentrum, schwarz, rot, grün, gelb, da sind wir die Partei, die wirklich bewiesen hat, dass Bürgerrechte, Freiheit, Verhältnismäßigkeit nicht Lippenbekenntnisse sind, sondern wir dafür auch einstehen, dann, wenn man vielleicht mal in der Defensive ist und sich auch im Fernsehen rechtfertigen muss, wenn man sagt, nein, es muss doch verhältnismäßig sein, nein, Ausgangssperre auch für Geimpfte ist unverhältnismäßig. Und dann muss man eben stehen. Und jetzt sind wir mit erfreulich guten Zahlen auf dem Weg. Aber so viele sind nicht hinzugekommen. Wie gesagt, wir waren Anfang 2020 bei
vielleicht sind es andere.
10,5. Genau, 10,5. Wir sind jetzt bei 12, 13, ist ein bisschen stärker. Aber es ist jetzt nicht so, dass sozusagen ganz andere Leute gekommen sind, sondern die vielleicht freiheitsliebenderen Menschen in unserer Gesellschaft fühlen sich bei uns wohl.
Ein Gast in meinem Podcast hat neulich gesagt, er hätte das Gefühl, die FDP hat eine neue Ernsthaftigkeit entwickelt in dieser Pandemie. Sehen Sie das auch so?
Ich halte uns generell für seriös und ernsthaft. Aber wenn es Ihrem Gast jetzt durch die Pandemie besonders augenfällig geworden ist, dann ist das natürlich auch eine Botschaft.
Nein, Sie haben auf jeden Fall die Pandemie ja nicht genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Sie haben auch nicht einfach nur um des Kritisierens willen die Regierung, das glaube ich, meinte er.
Ja.
Also diese
staatsmännische
Verantwortung schon angenommen.
Ja, das stimmt. Und das war uns auch sehr wichtig, weil es eine tiefe Krise war. Und nur zu kritisieren, das wäre unsere Sache nicht gewesen. Wir haben deshalb tatsächlich immer einen konkreten Gegenvorschlag gemacht. Das heißt, wenn wir das Infektionsschutzgesetz von Herrn Spahn kritisiert haben, haben wir einen eigenen Gesetzentwurf daneben gelegt. Erinnere ich mich übrigens, Dezember 2020 haben wir den vorgelegt. Da ging es zum Beispiel um Fragen, wie nicht nur die Inzidenz nehmen, sondern auch die Hospitalisierung, also die Situation der Krankenhäuser, was jetzt kommt. Und ich erinnere mich, dass damals sogar die Grünen im Bundestag sagten, der Gesetzentwurf der FDP, der sei eigentlich der Goldstandard, so müsste man es machen. Paradoxerweise haben die Grünen aber dann trotzdem dem Gesetzentwurf der Großen Koalition zugestimmt.
Kommen wir nochmal zu der Frage, wie das nach der Wahl weitergeht. In der Vergangenheit war es immer so, dass wenn die FDP an der Wahl beteiligt war, sie gern den Außenminister gestellt hat. Überhaupt war der Außenminister sozusagen immer der Goldstandard nach dem Bundeskanzler. Warum hat sich das eigentlich gedreht? Warum wollen jetzt alle Finanzminister werden, die nicht den Bundeskanzler stellen?
Das Auswärtige Amt ist unverändert ein sehr wichtiges Ministerium. Übrigens glaube ich, dass da auch vieles besser werden kann. Stichwort ist Afghanistan, Vernachlässigung der transatlantischen Beziehungen zu den USA. In Europa, in weiten Teilen spielen wir da nicht die Rolle, die wir spielen müssten. Aber das Auswärtige Amt hat nicht mehr die zentrale Rolle wie etwa zu Zeiten von Hans-Dietrich Genscher, als dort auch die Deutschlandpolitik verhandelt worden ist. Und auf der europäischen Ebene hat Joschka Fischer einst die Entscheidung getroffen, dass die Außenminister nicht mehr beim Europäischen Rat mit dabei sind, weshalb sich alles sehr stark auf die Regierungschefinnen und Chefs fokussiert. Mit Blick auf jetzt das Finanzressort, wir haben ja ungewöhnlicherweise auch angezeigt, dass wir bereit wären, da Verantwortung zu übernehmen, wenn wir zur Gestaltung eingeladen werden. Das hat den Hintergrund im Speziellen, dass wir ja nicht einen Anspruch auf das Kanzleramt erheben. Da gibt es jetzt drei Bewerberinnen und Bewerber. Dann wollten wir aber schon deutlich machen, dass wir uns in einem gewichtigen Ressort einbringen möchten. Und im Finanzministerium laufen eben alle Fäden zusammen. Da wird entschieden über die grundlegende Konzeption der Regierungspolitik, über die Solidität der öffentlichen Finanzen, Stichwort Schulden, Steuern, Inflation. Die Frage der Stabilität der Währung, auch das ist eine Frage, um die es dort geht. Und das Verhältnis zwischen Bürger und Staat wird da sehr bestimmt, weil eines sind wir alle, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das beeinflusst schon sehr das Leben, weil damit ja auch bestimmte Vorentscheidungen, bestimmte, wie soll ich sagen, Leitplanken für Lebensentscheidungen vorgegeben werden. Und da zeigen wir an, solide Finanzen und wirtschaftliche Vernunft, da verstehen wir was von.
Genau, und das ist sozusagen das wahrscheinlich nicht verhandelbar, egal, wenn Sie eine Koalition gehen, Sie müssten das Finanzministerium kriegen.
Das ist das Angebot.
Das ist Angebot, okay, ist auch verhandelbar.
Ja, wir konzentrieren uns ja auf Inhalte, nicht auf Karrieren. Und deshalb bei den Inhalten keine höheren Steuern im Höchststeuerland Deutschland. Das ist ein Pfeiler für uns. Ausnahme jetzt von Google und solchen Unternehmen, die ihren fairen Beitrag zahlen müssen, endlich. Und auf der anderen Seite kein Aufweichen der Schuldenbremse in der Verfassung. Wir haben Defizit, wir haben zu viele Schulden in Europa, wir haben Inflationsrisiken. Wenn wir investieren, mehr investieren wollen, dann bitte innerhalb dieser beiden Eckpositionen keine höheren Steuern, keine Aufweichung der Schuldenbremse. Wer mehr investieren will, kann ja beispielsweise die Milliardensubventionen für die Elektroautos abschaffen. Die Autokonzerne machen wieder so viele Gewinne. Die brauchen jetzt kein Geld vom Steuerzahler. Das Geld können wir eher in die Bildung geben.
Und meinen Sie nicht, Sie würden sich über solche Themen relativ einfach mit Olaf Scholz einig werden?
Olaf Scholz fordert doch höhere Steuern.
Ja, klar. Aber Sie würden ja verhandeln. Dafür fordern Sie irgendwas. Aber ich meine, immer grundsätzlich mit jemandem wie Olaf Scholz, den ja viele aus der FDP und viele aus der CDU bis vor kurzem, Jens Spahn macht es immer noch, sagt, es ist ja das Feigenblatt an der linken SPD, soll heißen, Olaf Scholz ist natürlich gar nicht so links, wie die SPD vielleicht von einigen gesehen wird, ist eher einer aus der Mitte.
Das weiß ich nicht. Seine Haushaltspolitik vor der Pandemie war ruinös. Der Staatshaushalt ist in einem ganz schlechten Zustand, nicht erst seit der Pandemie, sondern auch durch die Haushaltspolitik von Herrn Scholz vorher.
Er gibt aber war es nicht schlau, das Geld zusammenzuhalten, als alle gesagt haben, wir brauchen mehr Geld?
Aber es ist doch nicht zusammengehalten worden. Es ist doch rausgegeben worden mit vollen Händen. Schon vor der Pandemie wurden nur neue soziale Standards, Aufgaben, Staatsausgaben und Subventionen beschlossen. Nichts ging in die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Haushalt war schon vor der Pandemie in der Verantwortung von Herrn Schulz ruiniert. Hier in Hamburg ist doch das Image des Regierungsroutiniers erschüttert worden durch damals die Krawalle bei G20. Alles vergessen.
Wie war das
bei Cum-Ex und bei Wirecard? Auch sein Verantwortungsbereich.
Ja, aber guck mal, das ist interessant. Ich finde, da fängt der Wahlkampf an, so ein bisschen schmutzig zu werden.
Wieso schmutzig?
Ja, Cum-Ex. Gestern haben die Linken im Untersuchungsausschuss auf die Frage, gibt es irgendeinen Beweis nach all den Zeugen, Sie haben sich jetzt alle gelesen, alle Zeugenvernahmen, alle Untersuchungsausschüsse, gibt es irgendeinen Beweis, dass Olaf Scholz Einfluss genommen hat auf die Warburg Bank in Hamburg? Da sagen die Linken, die den Untersuchungsausschuss leiten, nein, es gibt keinen Beweis, aber er ist trotzdem skrupellos. So ist das schwierig. Aber gibt es irgendeinen Beweis, keine Ahnung, dass Christian Lindner Steuern hinterzogen hat? Es gibt keinen eigenen Beweis, aber wer weiß.
Naja,
so kann man es ja nicht machen.
Also Wirecard ist schon der Verantwortungsbereich des, Bundesministers der Finanzen. Und
ich hatte jetzt nur über Cum-Ex gesprochen.
Situation bei Cum-Ex und Warburg ist für mich auch merkwürdig im Verantwortungsbereich eines regierenden Bürgermeisters.
Aber ist das nicht trotzdem
Millionen einer privaten Bank gegeben, die sich dieses Steuermodells bedient hat? Das ist für mich merkwürdig und die politische Verantwortung muss man zurechnen. Herr Scholz hat ja immer gesagt, man habe bei ihm Führung bestellt und dann Führung bekommen. Das ist ja sein Wort. Wer so selbstbewusst auftritt, der muss dann auch Verantwortung
übernehmen. Aber dann müssen Sie auch sagen, dann wäre sozusagen auch in Nordrhein-Westfalen der Innenminister für jede Straftat da in irgendeiner Weise Verantwortung. Fällt ja in seinen Verantwortungsbereich. Wenn da jemand einen anderen Clan angreift und zwei Menschen sterben, dann ist die Verantwortung bei dem Innenminister?
Ja, ich sehe, dass Sie Herrn Scholz sehr in Schutz nehmen
möchten. Gar nicht.
Aber ich glaube, das ist schon noch etwas anderes, weil hier geht es ja um Vorgänge innerhalb der Verwaltung und nicht zwei Clans, die nichts mit der Verwaltung zu tun haben. Sehe ich schon einen Unterschied.
Aber muss man nicht Leuten, bevor man denen was vorwirft, das auch beweisen können und nicht einfach nur was in die Welt setzen?
Ich werfe nichts vor, sondern ich sage, es gibt dafür politische Verantwortung. Was in einem Geschäftsbereich passiert, da muss jemand für Verantwortung übernehmen. Und mir geht's ja nur darum, Sie haben ja die Frage gestellt nach Herrn Scholz und das sei kein und nach seinem politischen Standort. Meine Antwort war, also mindestens für die mittelfristige Finanzplanung und die Situation der Staatsfinanzen vor der Pandemie muss Herr Scholz Verantwortung übernehmen. Ich sehe, dass er in Europa dauerhaft gemeinsame Schulden will. Er sprach von Hamilton-Moment, also wirklich der Vergemeinschaftung von Schulden in den USA und sieht das als einen Fortschritt für Europa. Das ist für mich eine linke und keine hanseatische Idee. Zur hanseatischen Kaufmannstugend gehört die Idee der Haftung und der Eigenverantwortung und nicht der Verteilung von Schulden und von Risiken. Und ich rufe nochmal in Erinnerung, 2015 bei der Bürgerschaftswahl hätte es eine sozialliberale Perspektive gegeben. Die wäre für Hamburg besser gewesen als die Kompromisse, die mit den Grünen möglich waren. Aber Herr Scholz hat sich bewusst für die Grünen entschieden. Das mache ich ihm nicht zum Vorwurf. Es ist ja seine Entscheidung für seine Partei. Nur jetzt im Nachhinein den Eindruck zu erwecken, also das sei eine eindeutig bürgerliche Person in der Tradition von Helmut Schmidt. Ich bitte Sie. Okay. In der Tradition von Helmut Schmidt ist er nun wirklich
nicht. Das klingt nicht danach, als ob Gespräche da tatsächlich irgendwie erfolgversprechend sein könnten.
Ja, er hat mit Herrn Scholz persönlich ein gutes Verhältnis.
Aber spielt keine Rolle. Das hat Jens Spahn euch auch schon erzählt. Genau.
Ich habe ein gutes Verhältnis und wir haben auch schon Dinge, etwa Verfassungsänderungen, gemeinsam beschlossen, wo die FDP ja gebraucht wurde. Ich will nur eben die Klarheit herausarbeiten, dass bei allem Respekt gegenüber Herrn Scholz und Anerkennung der Professionalität man nicht den Eindruck erwecken darf, ja, das ist jetzt der natürliche Nachfolger von Helmut Schmidt. Ist er nicht.
Wie schwierig ist es, muss man sich darüber Gedanken machen, dass man all das, was man jetzt sagt über Olaf Scholz, über Armin Laschet, Annalena Baerbock, dass einem das natürlich auf den Fuß fallen kann, wenn man dann doch mit denen eine Regierung eingeht, weil dann würde man sich fragen, aber Herr Lindner, Sie haben doch immer gesagt, der Scholz kann nicht. Und was ist denn nun mit Cum-Ex? Was ist denn nun mit G20? Was ist denn nun damit? Eigentlich schließen Sie ja damit die Zusammenarbeit mit so einem, der so viel Dreck am Stecken hat, mit denen können Sie ja nicht im Ernst koalieren.
Also Dreck am Stecken ist Ihre Formulierung und die mache ich mir nicht zu eigen. Ich achte in der Tat genau darauf, aber schon immer, wie ich meine Worte wähle. Und auch immer so, dass ich um 18.01 Uhr nicht das Gegenteil von dem sagen muss, was ich bis 17.59 Uhr gesagt habe.
Ganz wichtiger Satz, hat mal ein Politiker gesagt, man muss jeden Satz so formulieren, dass jeder, auch wenn er nicht dabei gewesen ist und den Kontext nicht versteht, ihn nicht falsch verstehen kann.
Das ist ein hoher Anspruch. Wir sind alle nur Menschen. Ja. Etwas verdreht werden kann immer. Deshalb ja, sicher. Das wäre das Ideal. Aber ich würde es etwas anders variieren. Ich persönlich bemühe mich immer um interpretatorisches Wohlwollen.
Genau. Und ist das
ich falle nicht immer sofort über die Leute her, sondern überlege erstmal, wie könnte es gemeint gewesen sein? Also zum Beispiel, als Herr Scholz jetzt neulich gesagt hat, beim Impfstoff seien wir alle Versuchskaninchen gewesen, haben manche ja sofort alle Abfangjäger aufsteigen lassen. Da habe ich in einer ZDF-Sendung gesagt, also man muss verstehen, wie er es meint. Er wollte vermutlich etwas Gutes ausdrücken und daraus sollte man jetzt keinen Skandal machen.
Letzter kleiner Fragenblock. Was bleibt von Angela Merkel? Da hat Olaf Scholz tatsächlich das eben diesen, was worüber wir eben gesprochen haben, nicht beherzigt, sondern er hat bei der Süddeutschen mit dieser Frage, sagen Sie jetzt nichts, bei dieser Reihe sagen Sie jetzt nichts, auf die Frage, was bleibt von Angela Merkel, die Raute gemacht. Daraus wurde dann, der maßt sich an, so zu sein wie Sie, also offensichtlich einen Fehler gemacht, aber außer der Raute, was bleibt von Angela Merkel nach 60 Jahren?
Ich habe Respekt vor Frau Merkel, weil sie über 16 Jahre in einem Knochenjob ihre unbestreitbaren intellektuellen Gaben und auch ihre ganze physische Kraft zur Verfügung gestellt, investiert hat. Wenn man sich die Situation des Landes ansieht, in dessen Bildungssystem nicht auf der Höhe der Zeit bei der Digitalisierung abgehangen, unsere Sozialsysteme und die Rente nicht vorbereitet auf den Traum der Menschheit. Wir leben ja den Traum der Menschheit, des längeren und gesunden Lebens, aber die Sozialsysteme sind nicht darauf vorbereitet. Wettbewerbsfähigkeit, also wirtschaftliche Stärke, international abgeschlagen. Europa, kein guter Zustand. Unsere Infrastruktur nicht mehr funktionsfähig an vielen Stellen, Bundeswehr unterfinanziert, Klimaschutz weit weg davon, dass wir auf dem richtigen Kurs wären. Also Deutschland ist leider nach den 16 Jahren ein Sanierungsfall, aussichtsreich. Wir haben viel private Initiative, privates Know-how, auch viel privates Kapital, also aussichtsreich. Aber vieles ist zu tun und vielleicht muss man sagen, und das hat gar nichts mit einer Geringschätzung der Leistung von Frau Merkel zu tun. 16 Jahre sind zu lang.
Viel, oder?
Vielleicht sollten wir dazu übergehen, die Legislaturperiode des Bundestages auf 5 Jahre zu verlängern.
Und dann 2, so wie, genau.
Genau. Und dann einmalige Wiederwahl für einen Regierungschef und dann muss es neu, dann sind das 10 Jahre, das ist lang genug.
Und man sieht ja auch, was da jetzt für eine Bewegung drin ist, wie auch das Interesse für Politik jetzt vor dieser Wahl wieder hochgeht.
Sie haben recht.
Weil totale Spannung drin ist und weil du nicht das Gefühl hast. Und was Sie so aufzählen, ich würde Ihnen da gerne widersprechen, aber es ist erst selber aufgefallen, zum Beispiel, wie schlecht es mit der Digitalisierung ist, als wir es brauchten.
Tja.
Und das ist ja schon so, dass du denkst, wow, wo stehen wir da eigentlich? Kommt hinzu, dass viele Unternehmer in diesem Podcast, Manager in diesem Podcast sagen, naja, früher dachten wir immer, wir kriegen so ganz einfach mit einem Fingerschnipsen Leute, also Stichwort Migration, Leute aus dem Ausland nach Deutschland. Nee.
Auf gar keinen Fall.
So. Im Gegenteil.
Die sagen, also die fleißigen Hände und klugen Köpfe sagen, Moment, Deutschland hat in Europa mit Belgien die höchste Steuer- und Abgabenlast, ist also schwer hier wirtschaftlich voranzukommen.
Genau.
Dann öffentliche Schule für meine Kinder, sieht nicht so gut aus. Dann
Ganztagsbetreuung und solche Geschichten, und von der so Sprache mal ganz zu schweigen. So,
genau, dann in der öffentliche Verwaltung und Englisch schwer. Ja. Überhaupt öffentliche Verwaltung digital nicht in Deutschland. Dann haben wir immer noch, müssen wir leider uns eingestehen, Probleme mit Alltagsrassismus in unserem Land. Wer einen Nachnamen hat, der exotisch klingt, muss befürchten, als Mietinteressent längeren Anlauf nehmen zu müssen und so weiter und so fort. Also wir sind gar nicht ein attraktives Einwanderungsland für die Leute, die wir wirklich dringend brauchen, die hier ihr Glück suchen sollen und die mit uns den Wohlstand erhalten sollen. Und das ist zugleich ein Spiegelbild für den Zustand des Landes. Wenn wir nicht der Magnet sind für die Leute, die was schaffen wollen mit Talent und Fleiß, sondern wenn die eher woanders hingehen.
Spricht eigentlich noch für einen echten Neuanfang mit jungen, würde eigentlich auch mal eine Zeit mit vielen jungen Leuten, neue Gesichter.
Wäre nicht schlecht.
Passiert aber, das passiert auf keinen Fall, oder?
Wieso?
Denn der neue nächste Kanzler wird auf jeden Fall über 60 sein.
Das stimmt, ja.
Das stimmt.
Das stimmt, das wird er sein.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.